Nach dem Amoklauf von Graz treibt die Bundesregierung eine massive Verschärfung des Waffenrechts voran. Doch der Widerstand dagegen wächst. Eine der schärfsten Stimmen gegen das Vorhaben ist Monika Donner, Juristin, Offizierin und Buchautorin. Mit ihr spreche ich nun darüber, warum die geplante Verschärfung nicht nur politisch zu kritisieren ist, sondern damit auch ein unveräußerliches Grundrecht des Menschen verletzt wird. Ich begrüße Sie, Frau Donner. Frau Donner, die österreichische Bundesregierung will das Waffenrecht massiv verschärfen. Über den entsprechenden Beschluss soll am Mittwoch im Nationalrat abgestimmt werden. Sie haben dazu eine juristische Stellungnahme abgegeben. Warum halten Sie diese Verschärfung für falsch?
Ganz einfach, weil sie mehrfach verfassungswidrig wäre, wenn sie so in Kraft treten würde, und zwar zum Schaden der Bevölkerung. Zum einen widerspricht alles, was hier geregelt wird, dem naturrechtlich und menschenrechtlich verankerten Recht des Menschen auf Leben und auch Selbstverteidigung. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite wird das sicherheitspolizeiliche Ziel gar nicht erreicht, weil die Maßnahmen, die da verankert werden, gar nicht geeignet sind, für mehr Sicherheit zu sorgen. Das glatte Gegenteil ist der Fall. Und zwar würde eine Verschärfung des aktuellen Waffengesetzes zur weiteren Entwaffnung der Bevölkerung beitragen, wodurch die Kriminellen gestärkt werden. Denn die meisten Straftaten werden mit illegal besessenen Waffen begangen von Kriminellen, die sich bekanntlich nicht an unsere Gesetze halten. Also wird der im Prinzip indigene Österreicher, der sich an unsere Gesetze hält, doppelt und dreifach bestraft und auch noch gefährdet dazu. Warum ist es so? Naja, stellen Sie sich vor, wen würden Sie als Krimineller denn angreifen? Doch den, wo am wenigsten Gegenwehr zu erwarten ist. Und genau das wird oder würde passieren mit dieser Verschärfung. Je weniger Waffen sich im Privatbesitz befinden, umso gefährlicher wird es im Prinzip für die eigene Bevölkerung, weil eben Kriminelle mit weniger Gegenwehr zu rechnen haben. Außerdem wird es die Demokratie schwächen, weil wir ja auch das Potenzial haben müssen, einer Miliz bzw. einer Bevölkerung, die stark aufgestellt ist, gegen potenzielle Diktatoren aufzutreten. Das heißt, das ist in den USA in der Verfassung sogar so verankert, dass deswegen das Recht auf Waffen tragen, nicht nur sie zu besitzen, sondern auch zu führen, nicht beschränkt werden darf. Ja? Das heißt, wir haben auch eine Schwächung der Verteidigungsfähigkeit. Wenn weniger Menschen Waffen besitzen und an Waffen geschult sind und jetzt vielleicht nur erst ab 25 mit Halbautomaten, dann ist doch das in völliger Diskrepanz, also völlig konterkariert, weil nicht entsprechend dem Ziel, das die Regierung angeblich verfolgt, Österreich endlich kriegsfähig zu machen. Das heißt, dem Bundesheer die Chance zu geben, überhaupt ihr Alleinstellungsmerkmal der umfassenden, also in dem Fall der militärischen Landesverteidigung wahrzunehmen. Man konterkariert dieses Ziel. Man tut alles, damit es nicht stattfindet. Denn Bürger, die privat schießen können, können es natürlich auch beim Militär. Und genau das wird jetzt sabotiert. Also ich gehe davon aus, dass ich hier niemanden beleidige, wenn ich sage, dass mein subjektiver Eindruck ist, und es ist wirklich mein subjektives Empfinden, dass wir von Menschen regiert werden, die möglicherweise Gesetzesbrecher und Verbrecher sind. Das heißt, was jetzt gemacht gehört ist, wir brauchen Psychotests für Politiker und Befähigungsnachweise für Politiker, damit ihnen überhaupt einmal klar wird, wofür sie überhaupt da sind, nämlich für uns, für den Souverän, und das ist das Volk. Was sie bis jetzt geplant haben, schädigt potenziell unsere Sicherheit.
Jetzt sagen Befürworter der Verschärfung, mehr Waffen in privaten Händen bedeuten mehr Gefahr. Warum trifft das aus Ihrer Sicht nicht zu?
Es trifft nicht zu, wenn die Waffen legal besessen werden. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ja, wenn man Waffen legal besitzt, geht man in der Regel verantwortungsbewusst damit um. Fakt. Wenn man die legalen Waffenbesitzer schwächt, indem man die Anforderungen, Altersgrenzen und so weiter immer anhebt, führt das de facto zu einer Verunmöglichung der Wahrnehmung des Selbstverteidigungsrechts. Das heißt, wir stärken wieder die Gegenseite. Wir brauchen Gesetze, die für den legalen Waffenbesitz in einem äußerst liberalen Rahmen sorgen.
Sie sprechen von einem Naturrecht und Menschenrecht auf Selbstverteidigung und fordern statt einer Einschränkung eine Liberalisierung des Waffenrechts. Heißt das Waffen für alle ohne jegliche Einschränkungen? Und warum würde das aus Ihrer Sicht zu mehr Sicherheit beitragen?
Ich plädiere ganz stark und ausdrücklich für eine ordnungsgemäße Ausbildung, damit das Selbstverteidigungsrecht rechtskonform wahrgenommen werden kann. Das ist ein wichtiger Punkt, sowohl für das Individuum als auch für die Sicherung der Demokratie, als auch für die Stärkung der Verteidigungsfähigkeit der Republik Österreich. Das erfordert zum Beispiel, dass wir generell mehr Schießplätze in Österreich haben. Aber es passiert das gerade das Gegenteil. Es werden mehr Schießplätze geschlossen, als neu geöffnet werden. Das ist ein Problem. In der Schweiz ist das ganz anders. Da sind die Gemeinden verpflichtet, einen Schießplatz zu haben, weil dort haben die Soldaten, also die Milizangehörigen, haben dort ihre Waffen zu Hause. Und darum sagt man ja, die Schweiz hat keine Armee, die Schweiz ist eine Armee. Hier ist der Gedanke verankert, dass eine wehrfähige Zivilbevölkerung auch im Einsatzfall wehrfähig ist. Nein, das verkürzt die Ausbildungszeit, es schärft den Sinn für die Landesverteidigung. Deswegen kann man sagen, dass bei uns das soll, wir müssen die Schießplätze des Bundesheers für die Zivilbevölkerung öffnen und mehr Schießplätze in den Gemeinden bauen, die Voraussetzungen dafür erleichtern. Das ist wahnsinnig komplex und schwierig in Österreich überhaupt einen Schießplatz zu bauen. So als wäre es gefährlich, sich zu verteidigen. In welcher Zeit sind wir angelangt? Das ist ein Grundrecht des Menschen, sich zu verteidigen. Drum ist es umso verwunderlicher, dass das BMLV, also das Bundesministerium für Landesverteidigung, den mich ja bis 2022 angehört habe, aktuell, also seit einem Jahr, die Beschränkungen auf Schießplätzen auf 300 Meter zum Beispiel eingrenzt. Das heißt, man darf nicht weiter schießen als 300 Meter. Es an Samstagen Überstunden gestrichen. Das heißt, die Zivilbevölkerung kann am Samstag gar nicht schießen fahren bei den Heeressportvereinen. Es wird alles getan, was dem angeblichen Ziel, die Verteidigungsfähigkeit oder die Kriegsbereitschaft, wie jetzt Gott sei Dank gesagt wird, zu stärken. Das ist ein Problem, wo ich sage, hier werden Maßnahmen beschlossen, die nichts mit den angeblichen Zielen zu tun haben. Die Ziele, die angeblich verfolgt werden, werden sogar torpediert durch die Maßnahmen, durch so eine Gesetzgebung. Im Rahmen einer Anlassgesetzgebung, wo der Fall ganz klar ist, das hat mit einem legalen Waffenbesitz und mit einem Verbrecher, der praktisch noch alle Tasten im Schrank hat, nichts zu tun. Hier ist ein Behördenversagen. Und dieses Behördenversagen darf nicht zu Lasten der Bevölkerung gehen, denn um nochmal auf die vorige Frage einzugehen, es ist so, dass es keinen, ich wiederhole, keinen erkennbaren Zusammenhang zwischen mehr legalen Waffen besitzen und mehr Kriminalität gibt. Das Gegenteil ist der Fall. Je mehr Waffen im Privatbesitz sind, umso sicherer wird die Gesellschaft. Dafür gibt es einige Beispiele, die ich bei Bedarf gerne aufzähle.
Kritiker könnten Ihnen vorwerfen, mit solchen Forderungen amerikanische Verhältnisse, also Amokläufe, Schießereien an Schulen etc. nach Österreich zu importieren. Was würden Sie denen entgegnen?
Ich kann empfehlen, den Adressaten, die hier hektisch werden, zuerst einmal tief durchzuatmen und des eigenen Verstandes sich zu bedienen. Es sind Schulen, die hauptsächlich genannt werden, die gleichzeitig Waffenverbotszonen sind. Und genau deswegen werden sie als Tatorte ausgewählt. Wie gesagt, der Kriminelle, der Gewaltdelikte begeht, sucht ja die geringste Gegenwehr. Wären dort Sicherheitskräfte bewaffnete oder wüsste man, dass ein Lehrer einen Revolver oder eine Pistole in der Schublade hat oder der Schulmeister vielleicht sogar führt die Waffe, was gar nicht so abwegig ist, dann wäre garantiert weniger Gewaltverbrechen zu verzeichnen in Schulen. Das ist ein Faktum. Ja. Es gibt einige positive Beispiele, ich werde gleich ein paar aufzählen. Aber das Grundproblem der Politik bei uns in Österreich ist ja, dass die mangelnde Sicherheit, das explodierende Steigen der Gewaltdelikte von der Regierung verursacht wurde, die 2015 die illegale Massenmigration überhaupt ermöglicht hat. Die permanent Ausländer reinlassen, Migranten hier reinlassen, die nicht ordentlich überprüft werden, wo Gewaltdelikte begangen werden, und das ist mehr als die Hälfte. Man braucht ja nur schauen, wer sind denn die Gefängnisinsassen. Ja, da braucht man sich nur die Statistiken anschauen. Diese Bevölkerung, die das zu verantworten hat, die das zu verbrechen hat, wie ich meine, ist dieselbe Regierung, die die Bevölkerung jetzt entwaffnet. Und zwar die gesetzestreue Bevölkerung. Das ist ja doppelt pervers. Und wenn man jetzt sich Städte anschaut, wir erwähnen wieder die USA, dann gibt's ein Nest, ich muss kurz schauen, wie es heißt. Also Nest ist gut, eine Stadt mit mehr als 33.000 Einwohnern, Kennesaw in Georgia in den USA. Dort besteht seit Jahrzehnten die Pflicht, zu Hause schussbereite Waffen zu lagern zu haben. Und sie haben das Recht, Waffen zu führen. Sie haben eine extrem unterdurchschnittliche Kriminalität dort, gemäß offizieller Polizeistatistik. Weiteres Beispiel, Israel. In Israel wissen wir, dass die indigene Bevölkerung, jetzt die Israelis, Juden, das Recht haben, Waffen zu führen. Und man weiß, dass Israeli gut bewaffnet sind. Man weiß, dass sie militärisch gut ausgebildet sind. Dort haben wir die allgemeine Wehrpflicht auch für Frauen. 2 Jahre für Frauen, 2,5 Jahre für Männer, wenn ich jetzt richtig orientiert bin. Das heißt, dort gibt es zwar diese Übergriffe der Hamas, keine Frage, das sind reguläre Angriffe durch sogenannte Streitkräfte oder ähnliche Kombattanten, aber die Anschläge durch Privatpersonen sind dramatisch gesunken in Israel, seitdem dort auch Waffen getragen werden dürfen, weil eben der Angreifer, der Potenzielle, weiß, ich muss damit rechnen, dass mir jemand das Leben auslöscht, wenn ich jemanden anderen das Leben nenne. Also da wäre man ja verrückt, jemanden anzugreifen, wenn ich nicht weiß, wie stark die Gegenwehr ist. Und das ist genau das größte Problem, das Attentäter haben. Also ich betone es noch einmal, mehr Waffen bedeuten mehr Sicherheit. Noch einmal das Beispiel Schweiz. Gemäß der österreichischen Bundesverfassung und Staatsvertrag, und wir haben überall reglementiert, Österreich ist zur immerwährenden Neutralität verpflichtet und das Bundesheer ist nach dem Muster des Milizsystems einzurichten. Milizsystem heißt 90% Miliz, 10% Berufssoldaten. Bei uns ist genau umgekehrt, beziehungsweise ist die Miliz inzwischen tot, weil wir keine beorderten Waffenübungen mehr durchführen. In der Schweiz hingegen wird die Miliz vorbildlich gepflegt, wie gesagt. Die Soldaten, also die Miliz, hat ihre Waffen zu Hause, die Angehörigen der Miliz. Da ist ein ganz anderer Verteidigungsgedanke dahinter. Und die Kriminalität mit Schusswaffen ist in der Schweiz äußerst gering, noch geringer als in Österreich und in der Schweiz. Also das Argument, dass mehr Schusswaffen im Privatbesitz eine Erhöhung des Gewaltpotenzials in der Bevölkerung hervorrufen würde, ist eine absolute Lüge. Es gibt nur eine Wahrheit und die lautet, je mehr Menschen und insbesondere je mehr illegale Migration, desto mehr Kriminalität gibt's. Aber jetzt die Bevölkerung auch noch zu entwaffnen, ist ein Verbrechen meines Empfindens nach.
Ich möchte noch einmal auf das Jahr 2015 zurückkommen. Tatsächlich ist der legale Waffenbesitz seit sehr stark angestiegen. Kann es sein, dass der Staat zunehmend Angst vor den eigenen Bürgern hat?
Wenn man es richtig, demokratiepolitisch richtig sieht, dann hat der Staat keine Angst vor dem Bürger, weil wir sind der Staat. Ich habe keine Angst vor mir selber. Wenn man denkt, dass der Staat die paar Regierenden sind, die übrigens null Befähigungsnachweis haben, oft keine ordentliche Ausbildung, von Drogenkonsum und solchen Sachen wollen wir noch gar nicht reden und die ganzen Korruptionsdelikte. Ja, wir sind der Staat. Das ist die richtige Herangehensweise, die richtige Sichtweise meines Erachtens. Und ja, die Regierung, die Regierenden haben, gemäß meiner Wahrnehmung, eine extreme Angst vor der Bevölkerung inzwischen. Diese Verschärfung, diese völlig unangebrachte, unangemessene, nutzlose, sogar für die Bevölkerung schädliche Verschärfung des Waffengesetzes, ist ein klares Beispiel dafür oder ein deutliches Indiz dafür, dass hier jemand Angst vor der Bevölkerung hat. Denn, wie gesagt, die Verschärfung, die geplante, wenn sie so durchgeführt ist, ist schädlich fürs Individuum. Sie setzt das Individuum noch mehr Gewaltdelikten oder kriminellen Handlungen wie Diebstahl und so weiter, Raub aus. Es ist eine Schädigung der Demokratie, weil kein nennenswertes Potenzial irgendwann einmal mehr da sein würde, dass einem Regierenden, der sich diktatorisch aufführt, in die Schranken weisen könnte. Und drittens, es setzt die Wehrfähigkeit, die Verteidigungsfähigkeit herab und damit die Machtprojektion der Republik Österreich, nämlich durch das österreichische Bundesheer, auf Angriffe im militärischen Sinne entsprechend zu reagieren, auf ein absolutes Minimum herunter. Drum, ich sag, man müsste hier Thomas Jefferson zitieren. Ich darf ihn vorlesen, weil ich möchte es korrekt zitieren. Auf Deutsch. Wenn Bürger ihre Regierung fürchten, ist das Tyrannei. Wenn aber die Regierung die Bürger fürchten muss, dann ist das Freiheit. Und aus meiner Sicht muss es Zweites sein. Die regieren, die unsere Dienstleister sind, die nicht ordentlich dafür qualifiziert sind, die keine Befähigungsnachweise bringen, die keine Psychotests machen müssen für ihren Job, die eine Handlung nach der anderen setzen, die schädlich für Volk und Land ist, die müssen Angst vor uns haben, das ist selbstverständlich. Und deswegen dürfen wir uns nicht entwaffnen lassen, auf keinen Fall.
Noch einmal auf den wehrpolitischen Aspekt. Sie haben vor Ihrer politisch motivierten Kündigung 20 Jahre im österreichischen Verteidigungsministerium gearbeitet. Gibt es dort ein entsprechendes Problembewusstsein?
Auf gewissen Ebenen ja. Ich sage einmal bis zum Referatsleiter oder Abteilungsleiter ja. Darüber hinaus beurteile ich eher nicht. Ich habe dieses Buch, das übrigens immer auf Einschub erhältlich ist, ja, dünnes Buch, der Regierung 2015 gratis zur Verfügung gestellt. Provokanter Titel, God bless you Putin, da hinten steht's auch. Darin habe ich angeführt, dass Österreich eine starke Miliz haben muss und dass auch die Zivilbevölkerung im Rahmen der umfassenden Landesverteidigung gestärkt werden muss. Warum? Weil ich den Krieg in der Ukraine mit Russland prognostiziert habe, bereits vor 10 Jahren. Und auch den Krieg in Nahost. Ich wurde damals als Verschwörungstheoretikerin bezeichnet und man hat schon 2015 versucht, mich rauszuschmeißen. Warum geht's? Es geht darum, dass wir die Zivilbevölkerung stärken in ihrer Verteidigungsfähigkeit. Das heißt, zuerst muss ich mich selbst verteidigen. Und wenn ich den Willen habe, mich selbst zu verteidigen gegen potenzielle Angriffe, dann sind auch vielleicht mehr Leute dazu befähigt oder zumindest einmal gedanklich dazu in der Lage, für diesen Staat einzutreten. Das ist das Grundelement. Und dieses Buch, das ich zuerst erwähnt habe, das God Bless You Putin, wurde allein im Ministerium in der ersten Woche im Mai 2015 über 300 Mal im ELAC, also elektronischer Akt, verteilt, weil ich habe sie auch als PDF zur Verfügung gestellt damals. Und es gab Wirkungen dieses Buchs, die ich schon in anderen Sendungen mit euch einmal bei Auf 1 erwähnt habe, da mag ich mich jetzt nicht ausbreiten, aber Faktum ist, die Leute, die wissen, dass hier etwas falsch läuft, trauen sich in der Regel nicht sagen. Ich kann die Kameraden und Kameradinnen, die so ticken wie ich, also Offiziere, die für Volk und Land eintreten, also es nicht nur gelobt haben zu tun, sondern auch wirklich eintreten dafür, kann ich an einer Hand abzählen. 1, 2, 3, 4, wir sind genau 5. 5. Das war's. Die offiziell nach außen auftreten und uns 5 hat man eh alle auf irgendeine Art und Weise, ich möchte mal sagen, gemobbt, beziehungsweise versucht, uns rauszuschmeißen und so weiter. Also es ist sehr denkwürdig, in welchen Zeiten wir uns befinden, wenn man sein Gelöbnis als Soldat und Offizier ernst nimmt, für Volk und Land einzutreten. Und genau das dann, meine Kameraden und ich.
Eine wachsende Zahl an Menschen begegnet Forderungen nach Aufrüstung angesichts der aktuellen Situation mit großer Skepsis und sehen sich vielmehr nach Frieden. Wie würden Sie diese Menschen von der Notwendigkeit einer grundsätzlichen Wehrbereitschaft und auch privater Bewaffnung überzeugen?
Ganz einfach mit dem Verhalten von Kriminellen, das ich schon zweimal erwähnt habe. Der Kriminelle sucht sich in der Regel das Opfer so aus, dass von diesem Opfer am wenigsten Aggression oder Gegenwehr zu erwarten ist. Das weiß man ganz genau seit der Widerlegung der völlig absurden Triebtäter-Theorie. Wir sprechen von Vergewaltigungen. Man weiß ganz genau aus der Kriminalistik, dass der Straftäter, also jemand, der andere vergewaltigt, sexuell missbraucht, sich immer jenes Opfer aussucht, von dem am wenigsten Gegenwehr zu erwarten ist. Also ist doch ganz klar, dass ich als Mensch nicht nur berechtigt bin, sondern aus meiner Sicht naturrechtlich sogar verpflichtet bin, verteidigungsfähig zu sein, damit ich meinen Körper erhalte. Wir leben nur einmal zumindest in diesem Körper. Ja? Also ist es nicht nur unser Recht, sondern auch unsere Pflicht, unseren Körper zu schützen. Und genauso ist es im staatlichen Sinn. Die Republik Österreich hat nie Kolonien gehabt. Wir sind kein Gastland. Wir sind nicht verpflichtet, Zehntausende oder Hunderttausende Menschen hier aufzunehmen, die wir hier nicht haben wollen und die sich nicht an unsere Regeln und Gepflogenheiten halten. Das ist ein Naturrecht, dass wir gemeinsam selbstbestimmt als Volk so leben, wie wir uns das vorstellen und uns nicht einen islamischen Staat oder irgendein anderes Konstrukt, das nichts mit unserer Kultur zu tun hat, aufs Auge drucken lassen. Und genauso ist es so, dass die Parteien, die Krieg führen, auch keine Rücksicht nehmen. Ja, die Neutralität alleine schützt uns nicht. Wir sind verpflichtet, ein starkes Militär, ich habe schon einmal gesagt, ein starkes Militär einzurichten. Ich darf es noch einmal betonen, ich habe die Quellen hier alle dafür drinnen und auch die Lösungsvorschläge, was diese Republik 10 Jahre lang hätte tun müssen. Wir hätten aufrüsten müssen, aber allein fürs Wort Aufrüstung habe ich schon ein Nasenrümpfen bekommen. Jetzt spricht man sogar von Kriegsfähigkeit, eh aus den falschen Gründen übrigens, ja. Aber das Thema ist, wer sich nicht verteidigen kann, ist potenzielles Opfer. Das ist so. Wenn ich ohne ohne Gewehr oder ohne Schrotflinten in einen Bach einsteige, wo ein Krokodil drinnen schwimmt, darf ich mich nicht wundern, wenn es mir auffrisst. Ich muss es vorher abknallen, wenn ich nicht wenn ich attackiert werden will. Das ist ein Naturprinzip. Also da hilft es diese ganze Digitalisierung und dieses schöne bunte Internet. Und am Handy ist alles schön und sauber und friedlich und wir haben uns alle lieb. Ja, das ist alles schön, aber es entspricht nicht der Realität. Wir brauchen nur schauen, was in der Ukraine ein paar hundert Kilometer weiter in Richtung Osten los ist oder in Richtung Südosten im Gazastreifen, wo der Genozid inzwischen bestätigt von der UNO an den Palästinensern stattfindet. Es ist eine Realität, dass der Stärkere, und das ist in dem Fall der waffentechnisch Überlegene, immer auf den Schwächeren losgeht. Aus dem Grund habe ich ja vorhin erwähnt, ist die Waffenungleichheit, die dem Kriminellen die Überlegenheit gegenüber dem gesetzestreuen Bürger gibt. Das heißt, der gesetzestreue Bürger muss sich wappnen, er muss sich vorbereiten, er muss, wenn er überleben will und wenn er unbeschadet sein Leben hier in der Republik Österreich leben will weiter, dann muss er sich waffentechnisch ausbilden lassen und muss die Waffenbesitzkarte beantragen. Aus meiner Sicht, das sollen so viele Menschen wie möglich machen. Wir müssen den Behörden und der Regierung zeigen, dass wir das Recht haben, uns selbst zu verteidigen. Punkt. Aus. Punkt. Ende.
Für viele ist die geplante Einschränkung des Waffenrechts ein weiterer Schritt in Richtung eines repressiven Staates. Wie kann man angesichts dessen als einzelner Bürger seine Freiheit bewahren oder diese sogar zurückerobern?
Bezüglich der Verschärfung des Waffengesetzes, was ja nur ein Teilaspekt ist, aber ich sage, es ist ein wesentlicher Aspekt, ein wesentlicher Angriff auf unser Leben und unsere Selbstbestimmung. Wenn man das Recht, Waffen zu tragen und übrigens auch zu führen, einschränkt, ist es ganz klar, man muss sich da zur Wehr setzen. Ich kann nur anbieten jetzt in diesem Fall, dass die Zuseher, auch wenn sie keine Waffen besitzen, meine Stellungnahme zur geplanten Verschärfung des Waffengesetzes unterstützen. Da braucht man nur einem Link folgen. Ich hoffe, ihr blendet es ein bei Auf 1 zur Parlamentseite. Und da klickt man drauf, der Rest ist selbsterklärend. Das ist ganz einfach. Ja. Weiters empfehle ich, wie gesagt, die Waffenbesitzkarte zu beantragen, sich Waffen zuzulegen im legalen Rahmen, ganz wichtig, und sich ordentlich auszubilden, dass wir weder eine Gefahr, eine unnötige für andere noch für uns selbst sind. Und drittens darf ich empfehlen, im Sinne dessen, dass ich auch Autorin bin, ich habe das Buch Freiheit geschrieben. Es müsste jetzt da hinten stehen, oder? Nein, da hinten. Anders, da hinten steht's. Ich halte es auch hier in die Kamera. Dieses Buch ist das Handbuch für den Tiger in uns. Das Schafsfell, das wir umgehängt haben, ist nur sozial konstruiert. Es geht darin darum, dass wir uns geistig, seelisch, aber auch materiell auf Krisenzeiten vorbereiten, dass wir gewappnet sind, dass wir das Chaos, das sicher noch stärker werden wird in nächster Zeit und die überbordende Reizüberflutung sogar dazu nutzen, uns besser oder vielleicht sogar neu zu orientieren und unser Potenzial, das in jedem Menschen schlummert, hervorzuholen, zu optimieren und dadurch ein Mensch werden, der nicht nur auf eigenen Beinen steht, sondern auch der als Stütze dieser Gesellschaft fungieren kann. Denn es kann nur der Starke, es ist nun mal so, ich meine das jetzt nicht sozialdarwinistisch, sondern ich meine der geistig-seelisch starke Mensch, der sich auch physisch verteidigen kann. Ich bin eine Kraftsportlerin, ich schieße auch selber leidenschaftlich, sowohl Sportschießen als auch Beschusstests. Das mache ich aus einem Urgefühl heraus, weil ich als Kind schon verprügelt worden bin, weil ich einfach anders bin, ja, wie viele wissen. Meine Reaktion war, ich verteidige mich. Ich bin doch nicht lebensmüde, dass ich mein Leben, mein Wohlbefinden in die Hände von potenziellen Kriminellen lege. Also ich kann nur appellieren, findet an die Zuseher, findet euer Rüstzeug, um euch geistig, seelisch zu verteidigen und bereitet euch materiell auf Krisen vor, dann lebt es sich viel besser. Man braucht dann nur unter Anführungszeichen positiv zu denken und positiv zu handeln. Aber ich bereite mir auf den schlimmsten Fall vor, um dann eben, wie gesagt, positiv auf die Zukunft vorbereitet zu sein und dann aus der Hüfte sozusagen reagieren zu können. Das lebt sich einfacher, wenn man verteidigungsbereit ist.
Frau Donner, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute.
Ebenso.